Staatsbürgerkunde. Folge 58, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir ist mein Papa Lutz Fischer. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Guten Abend, ja. Und gute Nacht. Wir wollen heute sprechen über die SED. Und bevor jetzt viele Angst kriegen, dass das so ein großes Thema ist und ob wir das jetzt in der Vollkommenheit überhaupt abbilden können, können wir natürlich nicht. Wir wollen vielleicht mal so einen ersten Einstieg machen, wenn wir den nicht eh schon in vorhergehenden Folgen gemacht haben, und uns mal mit der SED beschäftigen, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und für diese Folge haben wir uns überlegt, machen wir mal den Einstieg dahingehend, wie die SED so im Alltag von den Bürgern wahrgenommen wurde, beziehungsweise in welchen Momenten die Bürger mit der SED in Kontakt gekommen sind und wie man vielleicht auch selber ein aktives und produktives Mitglied in der SED werden konnte oder werden musste sogar. Wie gesagt, wir haben schon in mehreren Folgen mal auf die SED hingewiesen, also zum Beispiel in der Folge, wo es um Wahlen ging, oder auch in der Folge, wo es um die LDPD ging, wo ich da einen Gast hatte, der eben aus einer Blockpartei heraus berichtet hat. Und der Einstieg, den wir jetzt vielleicht mal starten könnten, ist, du hast ja auch schon mal berichtet, dass du als Lehrer natürlich schon an exponierter Stelle warst. Mhm. Wo, oder willst du noch früher anfangen?
Nee, das können wir ruhig machen.
Wo du quasi auch, ja, vielleicht, wo es vielleicht schön gewesen wäre, wenn du in der ja. SED gewesen wärst. Ich muss dazu sagen, also sowohl du als auch die Mutti, die waren jetzt nicht in der SPD. SED, Entschuldigung. Schon der erste Fehler. War nicht in der SED. Aber gerade dir wurde es ja nicht so ganz leicht gemacht.
Ich glaube, ein ziemlicher Irrglaube von vielen, die nicht in der DDR gelebt haben, die denken, dass man bestimmten Positionen und Funktionen in der SED sein musste. Da denken zum Beispiel viele Lehrer, die erziehen die Kinder, die müssen unbedingt SED gewesen sein. So ist es nicht. Das war wirklich nicht so. Ich war auch nicht in der SED. Und wo ich Lehrer geworden bin, da war ich ja schon sehr unter dem Einfluss von meinem Schwager, der mich so ein bisschen so von dem SED-Überzeugungspotenzial abgebracht hatte. Weil in meiner Familie waren eigentlich alle schon ziemlich SED-konform, freundlich, sagen wir nicht abgeneigt und so. Die haben schon, ja, die machen das schon gut. Aber der Schwager war wirklich was ganz anderes. Das war für mich was ganz Neues. Und da war ich schon nicht mehr ganz so konform und ich war schon ein bisschen kritischer. Und da habe ich mir schon überlegt, also eigentlich will ich nie irgendwo drin sein, wo dann andere mir sagen, was ich denken und sagen muss. Und das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich nie in irgendeine Partei, ob eine SED oder sonst wie, überhaupt rein wollte.
Jetzt war die SED natürlich eine Sonderpartei, weil die auch gleichzeitig, also natürlich Regierungspartei war, und aber auch gleichzeitig viele der staatlichen Institutionen innehatte und organisiert hat. Wie hast du das so wahrgenommen? Hat das für dich so funktioniert? Also dieser rein organisatorische Aspekt des Staates, auch wenn du da jetzt nicht Mitglied warst, hast du gesagt, das funktioniert dann trotzdem ja schon einigermaßen, wie sie es machen, aber die Grundidee dahinter gefällt mir vielleicht nicht.
Nee, das war schon mal so. Bleib ruhig bei dem, wo ich Lehrer war, weil da hat mich die SED-Sache mal am meisten berührt. Da hatte ich die meisten Berührungen damit. Weil ich musste als Lehrer an den Parteilehrjahren der SED teilnehmen. Das mussten alle.
Das kann man vielleicht mal einwerfen, kurz, können wir hier an der Stelle vielleicht ein bisschen ausholen. Parteilehrjahr, ist das tatsächlich ein Jahr oder ist das einfach nur der Name für eine regelmäßige Veranstaltung?
Richtig. Ja. Also das ist einmal im Monat, mussten alle Genossen, haben sich da getroffen und haben dann, sagen wir mal, die wichtigsten weltpolitischen und auch kommunalpolitischen und auch DDR-politischen Ereignisse besprochen und haben dann gesagt, wie sie die nach außen hin als Vertreter der Regierungspartei weitergeben sollten. Das war eben so denen ihre Aufgabe. Da gab es ja zum Teil viele, man wusste ja, es gucken viele Westfernsehen, also musste irgendwo denen auch entgegengehalten werden. Und das war eigentlich Aufgabe der Genossen, der SED und auch der Blockparteien. Die sollten dagegenhalten. Und da wurden sie quasi in diesen einmal in vier Wochen, Rotlicht haben wir dazu gesagt, war das eigentlich immer.
Rotlichtbestrahlung.
Das war Rotlicht. Und da wurden eigentlich alle dazu gerufen, Genossen, und mussten dabei sein. Und wir als Lehrer mussten auch als Nicht-Genossen dabei sein.
Also jeder Lehrer, egal ob er in der Partei war oder nicht, musste an diesen Parteilehrjahr-Seminaren teilnehmen.
Weil da wurde uns als Lehrern gesagt, wie wir bestimmte Ereignisse zu werten hatten und wie wir das an die Kinder weiterzugeben hatten.
Und wer war da sonst noch als Teilnehmer dabei? Also alle SED-Mitglieder eines Bezirks, einer Stadt?
Nicht so. Parteileiter ist ja praktisch immer, die war so organisiert auf Betriebsebene oder sagen wir mal auf Wohngebietsebene, wenn es eben, sagen wir, Rentner so waren, aber meistens waren es in der, hier in den Betrieben. Da gab es in dem Betrieb eine Parteigruppe.
Das ist, glaube ich, ein zentraler Aspekt, dass die Grundorganisation der SED jetzt weniger so eine Ortsgruppe war, wie man es vielleicht von heutigen Parteien kennt, sondern dass sich das wirklich ganz stark an den Betrieben und den Produktions- und Lehreinrichtungen, denke ich mal, festgemacht hat. Oder vielleicht auch sowas wie Wohneinheiten, also in so einem, so einem AWG-Block gab es dann bestimmt auch.
Eigentlich nicht so eine Wohneinheit, nicht. Also es gab
also schon mehr betrieblich.
Richtig, aber es gab auch kommunal, also Gemeinde, in der Gemeinde, es gab auch eine Ortsgruppe, gab es schon. Also zum Beispiel, wenn eben, sagen wir, große Parteitage anstanden und so, dann wurde es auch in Ortsgruppe gemacht, weil da durften welche von der Ortsgruppe, wurden dann delegiert zu den Parteitagen und sowas. Das gab es dann schon. Aber die tägliche Arbeit, so immer so die Routine, wurde in diesen Betrieben gemacht. Jeder Betrieb hat einen Parteileiter, also einen Parteileiter gehabt.
Und haben sich dann diese Ortsgruppen aus den Betrieben rausgegründet oder waren das eigentlich so zwei Parallele?
Das waren Parallele. Also praktisch, wenn eine Ortsgruppe zusammengerufen wurde, wurden eben alle Genossen von dem ganzen Ort zusammengerufen, egal welchem Betrieb sie jetzt tätig waren.
Welche Funktion und welche Rolle hatten denn die SED-Organisation in den Betrieben? War das jetzt wirklich so ein bisschen die Gewerkschaft, wie man es heute sieht, oder hatten die schon mehr Einfluss?
Die hatten schon einen relativ großen Einfluss, muss ich sagen, weil die waren bei allen Veranstaltungen, also bei allen Beratungen mit dabei durch diesen Parteigruppenleiter. Der war auf jeden Fall bei der Mitglied in der Geschäftsleitung, würde man heute sagen.
Der war aber nicht automatisch die Geschäftsleitung.
Nein. Er war bloß mit dabei und genauso wie der auch der Gewerkschaftsleiter war genauso dabei. BGL, Betriebsgewerkschaftsleitung, waren dabei. Die gehörten quasi mit zur Geschäftsleitung und die hatten mindestens genauso viel zu sagen wie die Werksleiter, wenn es darum ging, wie man die Produktion ausrichtet, was man da, sagen wir, zum Beispiel an Konsumgüter produziert und so.
Das ist ein bisschen was wie ein Aufsichtsrat, könnte man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war das Kontrollgremium der Partei in den Betrieben. Ganz genau.
Und zwar gesetzlich verankert. Also nicht, weil die Betriebschaft jetzt gesagt hat, wir wollen das, sondern die hätten ja auch sagen können, wir wollen jetzt unsere Interessen oder unsere Partei, meinetwegen, da war jetzt in so einem landwirtschaftlichen Betrieb, wäre jetzt vielleicht die LDPD ganz hoch gewotet worden oder so.
Aber es war nicht dir gesetzlich verankert. Das war nicht so. Ich glaube nicht, dass es ein Gesetz gab, wo gesagt hat, die SED muss damit dabei sein.
Na gut, also wenn du es ganz zurücknimmst, die führende Rolle, die der SED halt zugeschrieben wird in der Verfassung der DDR, kannst du natürlich alles ableiten, wie stark du da vertreten sein musst.
Ja, aber wie gesagt, es gab keine Verordnung, wo man gesagt hat, also der Geschäftsleiter muss sich aus den Leuten zusammensetzen.
Okay, und das gab es jetzt in den Betrieben, es gab es aber auch in Schulen, jetzt wie bei dir, oder gab
oder? Ja, also die Schule war genauso im Betrieb wie der andere auch.
Und das, wie gesagt, also es war jetzt aber nicht immer der Betriebsleiter oder Schuldirektor.
Nein.
Waren die jetzt schon zu einem großen Teil dann trotzdem in der SED?
Klar, also so die führenden Funktionen, die wurden zum Großteil von Funktionären der SED besetzt. Das war schon klar. Oder eben der Blockparteien. Das war schon so klar. Wenn du also wirklich Karriere machen wolltest in der DDR, musstest du Mitglied der SED sein. Oder einer Blockpartei. Ansonsten hattest du eigentlich gar keine Chance.
Gut, das heißt, der Vorwurf, von dem wir anfangs gesprochen hatten, dass jetzt alle Lehrer in der SED waren, stimmt nicht.
Nee.
Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Direktor werden wolltest, dann war es schwierig bis unmöglich, nicht in der SED zu sein, beziehungsweise auch in Betrieben, wenn du jetzt mehr als jetzt vielleicht so ein Abteilungsleiter oder Hauptabteilungsleiter werden wolltest, dann wurde es dir nahegelegt oder gab es jetzt auch welche, die jetzt wirklich so gut waren, dass sie dann auch gegen den Willen der SED dann
gab's
Chef wurden?
Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, in Krankenhäusern sieht man manchmal auch in den Filmen, sieht man auch bei dem der Turm, so, das sieht man es auch schon, wer wirklich fachlich so gut war, dass man um den nicht drum rum konnte, den hat man natürlich auch leitende Funktionen gegeben. Aber ich muss sagen, der Druck, in die Partei einzutreten, der war für die Leute unwahrscheinlich groß. Weil selbst ich war bloß ein kleines Licht in der Schulleitung.
In der Schule.
Und selbst da hat man mich ständig, sagen wir mal, zu irgendwelchen Besprechungen geholt und hat mich überzeugen wollen, doch in die Partei einzutreten.
Wurde das dann freundlich gemacht oder hat man dann gesagt, Herr Fischer, es ist mal wieder soweit?
Nee, es war schon freundlich und so, weil die wollen dich ja gewinnen, die wollen dich ja nicht, sagen wir mal, die verschrecken und so, aber dadurch, dass sie, sagen wir mal, ständig kamen, war das schon ein gewisser Druck. Und für dich war es auch ein Druck, ich wollte es ja, bevor ihr es angefangen habt, ich war ja schon ein bisschen kritisch eingestellt und wollte nie, sagen wir, unter diese Meinungszwang kommen. Und da fällt es dir natürlich schwer, als Lehrer zu sagen, ich will da nicht rein. Wie willst du das begründen? Du hast als Erziehungsauftrag gehabt, die Schüler zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Und da gehört eigentlich dazu, dass du Vorbild bist. Und wenn du selber nicht eine Partei bist und das ablehnst, wie willst du dann Vorbild sein? Also der Druck war schon unwahrscheinlich groß und du musst genau überlegen, wie argumentierst du, dass du in die Partei nicht rein willst?
Was sind denn dann so Argumente, die du dann angebracht hast?
Da habe ich meistens gesagt, also das war das Gängigste von allen, das haben mich eigentlich fast alle so gemacht, die nicht rein wollten. Ja, ich bin dir noch nicht so weit in die Entwicklung, also ich wäre noch kein gutes Parteimitglied, also ich bin noch nicht so überzeugt von allen Sachen und ich muss mich noch ein bisschen entwickeln.
Also du hast gesagt, ich bin noch nicht würdig, in die SED einzutreten.
Richtig, genau.
Und ich wäre es so gerne, aber es klappt leider noch nicht.
Aber das kannst du nicht oft machen. Ich habe es auch zweimal gemacht, zweimal bin ich auf die Schiene gefahren und hab gesagt, so, okay, ich bin eben nicht so weit, das geht eben nicht. Und dann kommen die Argumente, natürlich, also wir als Genossen, wir empfinden dich als gutes Mitglied und wir würden dich mit auf den Arm aufnehmen und so. Was willst du dagegen machen?
Das klingt jetzt schon so nach Situationen, die wahrscheinlich jeder kennt. Also beide Seiten wissen wahrscheinlich, dass es jetzt so ein bisschen Theater ist, was man da aufführt. Aber man muss es dann trotzdem sagen. Also die einen wissen, dass er es nicht ehrlich meint und die andere weiß auch, dass die es nicht ehrlich meinen.
Kannst du nicht sagen. Also
oder gab es dann auch wirklich welche, die haben das geglaubt und haben gesagt, oh, der ist aber sehr selbstkritisch. Und
ja, ja.
Okay. Ist ja gut, dass der sich da so hinterfragt. Und
also da schweife ich ein bisschen ab, bis ich dann zu meiner zweiten Begründung komme, wie ich mich da beim dritten Mal rausgeredet habe. Aber die SED-Mitglieder muss man sagen mal einteilen, da gibt es so vielleicht ein Drittel gab es davon, die waren wirklich von der guten Sache überzeugt. Das waren noch wirklich alte Antifaschisten, das waren noch wirklich welche, die schon kadermäßig so gebildet waren, die vielleicht auch aus der Sowjetunion kamen oder so. Die waren wirklich überzeugt, dass sie ein gutes Werk tun, wenn sie die ganze Welt vom Kommunismus überzeugen. Die waren echt überzeugt. Das waren für uns die 150-Prozentigen. So, dann gab es ungefähr ein zweites Drittel. Die haben gesagt, naja, gut, ich mach das eben mit, weil ich habe mich breitschlagen lassen. So, einfach wirklich gute Mitläufe und so. Und das letzte Drittel waren welche, die ganz bewusst aus Karrieregründen das gemacht haben. Also so setzt sich das Ganze zusammen.
Wie würdest du nochmal, würdest du jetzt die zweite und die dritte Gruppe nochmal abgrenzen? Also die zweite ist.
Ja, die zweite ist praktisch bloß, ich mache einfach mit. Eigentlich ist es mir egal.
Ohne viel drüber nachzudenken.
Ja. Also es ist mir egal, die haben mich gefragt und mir ist nichts eingefallen, also mache ich es immer mit. Und die dritten Gruppe, die macht es ganz bewusst. Die haben sich genau überlegt, also ich mache das jetzt so und da gehe ich in die SED und dann habe ich alle Karrierechancen offen und da komme ich vorwärts.
Meinst du, die haben dann trotzdem so aktiv an diesem System mitgearbeitet oder waren die einfach nur eine laufende Ziffer in der Gesamtstatistik und haben eigentlich ihre eigene Karriere in den Vordergrund gestellt, die dritte Gruppe? Man könnte ja sagen, die wären ja dann vielleicht am ungefährlichsten gewesen für das ganze System. Die wollten eigentlich.
Nee, die waren am gefährlichsten. Die waren am gefährlichsten, die dritte Gruppe, weil die wollten wirklich Karriere machen. Und die haben dann auch andere Sachen wirklich reingeritten, die wirklich.
Also sie haben dann bewusst die ganzen Mittel, die SED geboten hat und auch vielleicht, ich weiß nicht, die Stasi geboten hat oder die.
Stasi, weiß nicht, also das wahrscheinlich weniger, aber.
Aber die Machtinstrumente quasi, die Partei jetzt geboten hat, sagen wir mal neutral, die Machtinstrumente, welche das auch immer waren. Und haben dann auch schon gewusst, welche sich da bedienen können, um halt meinetwegen
andere unter Druck zu setzen.
Oder eben auch fachliche Mitbewerber vielleicht nicht so weit hochkommen zu lassen, ganz die nicht in der Partei waren.
Also die waren am gefährlichsten. Die zweite Gruppe, die war, sagen wir mal, völlig harmlos. Also die haben es eben gemacht, die waren eben drin, die füllen eben, sagen wir mal, die große Masse auf, damit man sagen konnte, 70% sind in der SED oder was ich, oder wie viel, ich kann es keine Zahlen nennen.
Hat man dann irgendwelche Vorteile gehabt, wenn man in der SED war? Also außer jetzt berufliche Aufstiegschancen? Haben wir irgendwie Rabatt gekriegt oder
so? Nee, sowas nicht, aber.
Kostenlosen Eintritt ins Theater oder so?
Nee, das nicht, aber berufliche Chancen auf jeden Fall. Alles andere so mit Urlaubsplätzen, glaube ich nicht mal. Also ich glaube nicht, dass wir große Unterschiede gemacht haben, weil Urlaubsplätze wurden von der Gewerkschaft vergeben. Da hat die SED zwar auch mitreden können, wenn da irgendwo ein unliebsamer Berufstätiger dabei war, der eben Sachen immer quergeschossen hat und gegen die SED, dann kann die SED schon mal ihren Einfluss spürbar gemacht haben und kann gesagt haben, also der kriegt den Platz nicht.
Jetzt könnte es ja auch noch eine Gruppe gegeben haben, die waren in der SED und haben das System aber trotzdem nicht so für toll gefunden und wollten das vielleicht so ein bisschen verändern. Hat man von denen irgendwie was mitgekriegt? Kannte man da welche, die jetzt also Opposition im System waren?
Nee, das ging eigentlich gar nicht, weil Es gab bestimmt ein paar kleine Leute, die gab es schon. Ich habe ich auch in Parterre ja der Schule gemerkt. Es gab welche, die dagegen, aber die wurden dann total kaltgestellt. Die haben gar keine Wirkungskreis, gar keine Funktion gehabt.
Die haben gar keine Stimme mehr bekommen.
Ja, die konnten zwar was sagen, aber wurden sofort niederdiskutiert. Und zwar von der Mehrzahl. Sowohl von denen, die wirklich überzeugt waren, als von denen, die so überzeugt getan haben. Von denen, das waren dann nur mal zwei Drittel schon, also die waren sofort nieder. Da gab es keine Chance. So, jetzt komme ich nochmal zurück.
Ich wollte gerade sagen, du hattest ja noch einen dritten Punkt oder einen zweiten Punkt, wo du die Ausrede gesucht hast.
Ja, und beim dritten Mal, wo ich dann den dritten Mal gefragt habe, dachte ich, jetzt musst du mal wirklich Klartext reden, weil sonst kommt die immer wieder und holen dich. Dann habe ich dann gesagt, zu der Parteileiterin, die mich werben wollte, die mir wirklich gut gesinnt war. Was, wirklich, habe ich gesagt, ich durfte so mit du ansprechen, ich sag, weil ich schon so lange kannte. Ich sage, du glaubst doch nicht wirklich, dass alle, die in der SED sind, von dem Sache überzeugt sind. Da gibt's doch so und so viele, die das bloß machen, weil sie berufliche Chancen davon haben und welche, die es eigentlich groß ausnutzen wollen, sage ich. Und zu denen möchte ich nicht gehören. Sage ich, also ich will meinen Weg machen, ohne dass ich irgendwelche Protektion und Schutz von der SED habe.
War das nicht gefährlich, sowas zu sagen?
Auf jeden Fall.
Also gut, ihr wart jetzt per Du und du kanntest die ja auch. Aber das ist ja nicht gesagt, dass die es nicht weitergetragen hätte.
Das hat die garantiert weitergetragen, denke ich schon, weil die musste jedes Gespräch weitergeben. Also, aber ich dachte mir, das ist jetzt eine Sache, wo ich mich nicht verbiegen muss und wo ich auch nicht gegen die Partei selber so massiv vorgegangen bin. Aber ich habe bloß gesagt, glaubst du wirklich, dass es so ist?
Was hat sie dann geantwortet?
Ja, hat eigentlich wirklich gar keinen Ton gesagt. Gar nichts. Da kam nichts dagegen. Und ab dem Tag hatte ich wirklich Ruhe.
Gab es da noch ein Nachspiel? Also hat man dann irgendwie dich nochmal von anderer Stelle aus angesprochen?
Nee, gar nichts. Also ich glaube, ich habe dann hier ein Vermerk in der Akte irgendwo gekriegt und dann hieß es, nicht wieder ansprechen, sonst wird er vielleicht noch rabiater.
Und hast du sonst irgendwelche Repressionen in der Schule gemerkt?
Überhaupt nicht.
Dass du dann irgendwie mehr Berichte schreiben musstest? Oder?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Aber von der Schule kann ich ja gleich sagen, in der Schule hat man schon gemerkt, wer zu welcher Gruppe, die ich vorhin sagte, gehörte.
Sitzen die im Lehrerzimmer dann extra?
Nee, überhaupt nicht. Und zwar, bei manchen hat man wirklich erst im Gespräch gemerkt, wo er hingehört. Wir haben mal auf dem Schulhof zusammengestanden. Ich war ziemlich junger Lehrer. Ich war mit 21 schon Lehrer. Und da haben sich dann die ganzen jungen Lehrer, so bis 25, so zusammengefunden. Und wir hatten alle immer so ein bisschen diese kritische Meinung, dass wir eben, sagen wir mal, die Kinder erstmal zu guten Menschen erziehen wollen, ehe sie zu guten Genossen erzogen werden, so ungefähr.
Und auch erstmal fachliche Themen vielleicht drüber
bringen. Genau. So. Und bei einem so einem Gespräch stand einer von denen auch mit dabei und der hat uns voll Recht gegeben und so und er sagt, jawohl, das ist richtig so. Beim Parteilehrer dann ist der aufgestanden und hat gesagt, die und die und die, die stimmen mit der offiziellen Linie nicht überein. Und da hast du erstmal gemerkt, oh, wo kommt das eben her? Da unten hat er so gesprochen und hier spricht er so. Und da hast du dann wirklich gemerkt, wer wohin gehört. Und das kam, und solche Sachen kamen öfters vor, gerade bei den Genossen.
Haben die Schüler das mitgekriegt? Waren die schon so weit oder so tief drin in dem Thema, dass die jetzt mitgekriegt haben, wer von ihren Lehrern da jetzt vielleicht da auch noch andere Interessen hat, als ihnen jetzt was beizubringen?
Nee, also gut, die fachliche Erziehung und die fachliche Bildung stand ja schon immer hier im Vordergrund bei den Lehrern, das war schon klar. Du hast zwar als Lehrer immer diesen sozialistischen Bildungsauftrag gehabt, auf jeden Fall. Und du musstest eben, sag mal, deine Matheaufgaben so gestalten, dass eben die LPG-Bauern wieder zu 90% ihren Plan erfüllt haben und so weiter. Das musstest du schon machen. Aber die Kinder haben wirklich so ab der 6., 7., 8. Klasse wirklich systematisch gelernt, was sie sagen dürfen und was nicht. Das kommt durch diese Erziehung dann. Wenn du als Lehrer dich vorne hinstellst und nur solche allgemeinen Plattitüden von dir gibst und das, weil eben die Schlagzeilen was eben alle kennen, dann merkt dir jeder auch, dass du nicht direkt dahinter stehst. So, und die Kinder, die haben ein gutes Gespür dafür. Und die haben das dann quasi auch genauso gemacht.
Und wurdet ihr als Lehrer oder wurdest du als Lehrer auch mal mit der anderen Seite konfrontiert, dass Schüler jetzt vielleicht auch gesehen haben, wenn sie in der SED sind, dann haben sie Vorteile oder wenn ihre Eltern in der SED sind, dann werden sie irgendwie anders behandelt. Also jetzt vielleicht nicht von euch jungen Lehrern, aber dass das an irgendeinem Zeitpunkt dann schon klar ist für die Schüler, dass wenn sie sich gut stellen mit der Partei, dass sie es dann einfacher haben, vielleicht auch später?
Gut, für die Schüler war, sagen wir, Mitgliedschaft SED, glaube ich, kein Thema. Soweit haben die noch gar nicht gedacht. Die hatten erstmal andere Themen, die hatten erstmal ihre Schule, dann ihre Berufsausbildung, ob es Abiturklasse kommen oder sowas.
Gut, aber da kannst du ja auch schon sagen, wenn sie nicht in der Pionierorganisation waren oder nicht in der FDJ waren, richtig, was ja so, ja, was wir jetzt im Vorgespräch festgestellt haben, könnte man vielleicht so als die Jugendorganisation der SED, ja, bezeichnen.
War's auch. So wird's auch genannt.
Genau, also jetzt gerade dann in der FDJ, wenn du nicht in der FDJ warst, hat es, glaube ich, schwer, ja, Abitur zu machen.
Richtig, ganz genau. Also da hast du es wirklich total schwer gehabt.
Und da hast du dieses System ja vielleicht auch schon so verstanden, aha, wenn ich, genau, nach den Regeln der Partei spiele, dann habe ich es leichter und komme vielleicht auch besser voran.
Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeinem Podcast mit gesagt, vor einer Weile. Beim letzten Klassentreffen, da waren wir schon fast fertig, waren schon beim Verabschieden und so.
Wo du als Lehrer warst oder
als ehemaliger Schüler? Nee, wo ich als Lehrer war. Meine Schüler laden mich immer noch ein. Und dann kam eine zu mir und sagte, können Sie sich erinnern, wie Sie mich damals bedrängt haben, dass ich in die DSF gehen sollte. Ist das nicht SED oder so, aber
die Deutsch-Sowjetische Freundschaft.
Und dass sie gesagt haben, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich Schwierigkeiten später bei der Berufswahl und so weiter. Mir war das total entfallen. Aber in dem Blick, wo sie das gesagt hat, es stimmt. Ich habe das den Mädchen so gesagt. Und nicht bloß ihr, da waren 2, 3, die wollten nicht gehen von dem Elternhaus her. Und ich habe denen gesagt, überleg das genau, du kannst es machen, aber du wirst Schwierigkeiten kriegen.
Und hast du es, na gut, ist jetzt schwierig zu sagen, aber hast du es so gesagt, dass es eher so als Tipp gemeint hast, dass du sagst, das ist jetzt so ein Lebenstipp, mach das mal, auch wenn du nicht dahinter stehst, sondern.
Das kann ich jetzt schlecht so hinterher sagen, also auf jeden Fall, ich stand ja nun mal nicht dahinter, das war Fakt.
Auch hinter der deutsch-sowjetischen Freundschaft jetzt
nicht. Ja, also deutsch-sowjetische Freundschaft, da habe ich ja schon an der Uni meine schlechte Erfahrung gemacht damit. Ich stand nicht dahinter, aber ich wusste wirklich, dass die Kinder es schwer haben würden, dass sie, wenn sie es nicht machen.
Aber du hast ja quasi auch so aus dieser Überlegung raus argumentiert gesagt, weil es so ist.
Ja, aber ich konnte natürlich nicht sagen, ich könnte natürlich dir nicht deutlich sagen, also du wirst dann Repressalien kriegen. So, das könntest du nicht machen. Wenn das weiter getragen worden wäre, wäre ich ja als Lehrer weg gewesen.
Das war natürlich auch einfach, dann Leute nicht zum Abitur zuzulassen, weil es dann eben nicht nach Noten ging, sondern weil es nach diesem gewissen Prozentsatz gab, der überhaupt Abitur machen durfte.
Nee, also so deutlich wurde es nicht gesagt.
Aber wenn jetzt irgendwie alle, wenn sagen wir, es sind 5, die sind alle gleich gut und 3 davon sind nicht in der FDJ. Mhm. Hätten dann alle 5 Abitur machen dürfen.
Nee.
Wie wurde das dann begründet?
Von den persönlichen Eigenschaften her. Wie sie sich, sagen wir, eben in der Pioniergruppe oder FDJ-Gruppe engagiert haben, wie sie sich im gesellschaftlichen Umfeld bewährt haben, solche Sachen wurden dann rangezogen. Wer zum Beispiel dann Mitglied im Gruppenrat war, hat es natürlich besser gehabt.
Ab dem 18. Lebensjahr konnte man in die SED eintreten. Mhm. Kennst du wirklich junge Leute, die dann wirklich im 18. Lebensjahr direkt schon Mitglied geworden sind?
Nee. Also,
oder die Leute, die du kennst, sagen wir mal so, die in der SED waren, wann sind die so Mitglied geworden? In dem Moment, wo sie einen Beruf weiterkommen wollten? Oder anders natürlich, wenn sie jetzt völlig überzeugt waren, dann natürlich so schnell wie möglich. Aber ab welchem Zeitpunkt haben denn so die meisten sich gesagt, ja, jetzt ist vielleicht dann doch gut, wenn ich in die SED eintrete?
Das kommt drauf an, denke ich mal, wie jeder selber eingestellt ist. Wenn einer ganz spezielle Ziele hatten in seiner Karriere, der wusste schon ganz genau, was da für Voraussetzungen gelten. Der wird es natürlich gleich gemacht haben, sowas. Und welche, die gesagt haben, ich fange mal klein an, ich gehe die Stufenleiter Stück für Stück hoch. An einer gewissen Stufe ist dann die Parteileitung automatisch auf die zugekommen und hat gesagt, also hör mal zu, du bist jetzt so und so weit und wir hast nicht an der Zeit, dass du jetzt mal Partei eintrittst.
Vielleicht hätten wir auch noch die Möglichkeit gehabt, also es gab ja diese gewissen Prozentzahlen, die in der SED vertreten sein mussten. Also Großteil sollte halt irgendwie Arbeiter sein.
Ja, warte, da kann ich was dazu sagen.
Ich mach mal kurz den Satz noch rein. Also Großteil sollte irgendwie Arbeiter sein und Angehörige der Intelligenz sollten halt mit bisschen weniger Prozentzahlen vertreten sein, damit eben diese Partei der Arbeiterklasse nicht irgendwann nur noch aus lauter Doktoren und Rechtsanwälten besteht.
Was ich dazu sagen wollte, und zwar, ich habe dann als Lehrer aufgehört und habe dann in einem Betrieb angefangen, wo ich für EDV zuständig war. Und eines meiner wichtigsten, meiner ersten Aufgaben war, für die Parteileitung ein Programm zu machen, wo man alle einträgt, die Mitglied in dem Betrieb sind, mit bestimmten spezifischen Eigenschaften, männlich, weiblich, Bildungsgrad, Alter.
Das kam auch nochmal in der Computerfolge nach, die wir mal gemacht haben.
Richtig. Und dann wurde das wirklich monatlich oder vierteljährlich ausgewertet, dieses Programm, wurde gesagt, also jetzt haben wir so und so viel Prozent Intelligenz, so und so viel Prozent Arbeiter, so und so viel über 50, so wie unter 20.
Ich weiß jetzt nicht mehr, was kam da raus?
Ich kann es auch nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie es dann so gemacht, sie mussten ja diese Prozentzahlen einhalten und haben dann versucht, ganz speziell solche Leute zu werben, die eben da in der Gruppe fehlten.
Achso, die haben jetzt nicht versucht, die anderen umzudeklinieren und haben gesagt, den zählen wir jetzt auch mit als Arbeiter.
Nein. Da wurde ganz speziell gesagt, so, wir haben jetzt zu viele alte Leute, jetzt gehen wir mal mehr an die Jungen ran. Und sie haben gesagt, jetzt haben wir zu wenig Arbeiter, dann müssen wir mal in die Produktionsstätten gehen, dann müssen dort welche bewerben und so. So wurde das eben gemacht. Also die haben keine rausgeschmissen, damit die Statistik wieder stimmt. Das haben sie auch nicht gemacht.
Ich würde mal noch auf diesen Aspekt eingehen, dass die SED wirklich so allgegenwärtig war und das alles beherrscht hat, was so das öffentliche Leben oder die öffentliche Organisation betroffen hat. Kannst du irgendwie so ein Stimmungsbild abgeben, wie das jetzt gerade in Weida war oder in eurem Bekanntenkreis? Ich denke mal, bei eurem Bekanntenkreis, wenn es jetzt gerade auch so um Ausreise ging, wahrscheinlich nicht so gut, aber hat man eigentlich gesagt, naja, das ist halt die Partei und da gibt's halt auch gute oder schlechte drin oder war es halt wirklich so totale Ablehnung oder
nee, also generell
totale Zustimmung?
Also auch da war es in der DDR, sagen wir, ziemlich regionabhängig, muss ich sagen. Weiß ja jeder, dass wir drüben Sachsen, dass die ziemlich sehr linientreu waren, obwohl eigentlich, sagen wir mal, diese Revolution damals in Sachsen losging. Aber die waren ziemlich linientreu, weil die hatten kein Westfernsehen.
Weil der Vergleich so ein bisschen gefehlt hat, meinst du?
Ja, genau. Also die waren nicht so groß infiltriert. In den anderen Regionen, die mehr zum Westen hin waren, die gutes Westfernsehen hatten und so.
Infiltriert in Anführungszeichen vom Westen.
Genau, also die korrumpiert, sagen wir so.
Ja, ist viel besser.
Die waren, sagen wir mal, schon kritischer. Und deshalb war jetzt, sagen wir mal, in den Bereichen, wo ich war, meine Familie, weiter, da war es eben so, jeder wusste, dass die Partei großen Einfluss hatte. Man wusste, dass man sich vorsehen musste, dass man nicht alles sagen durfte, dass man eben bestimmte Rücksichten nehmen musste. Das wusste man schon. Aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, man kannte auch viele von den Parteigenossen und viele von denen waren keine schlechten Menschen. Gell? Manche wollten ja wirklich, die zur ersten Gruppe gehörten, die ich vorhin sagte, die wirklich überzeugt waren, die was Gutes tun wollten. Das waren meistens gute Leute, wirklich.
Aber ist das nicht generell das Problem bei so, also wenn man es jetzt mal wirklich Diktatur nennen will, gibt es ja immer irgendwie eine herrschende Klasse und die Menschen, die da drin sind, gehen aus ganz unterschiedlichen Gründen rein, aber letztendlich sind sie ja doch Repräsentanten dieses Systems. Nimmt man die dann auch als tatsächlich Repräsentanten des Systems wahr? Weil so im Rückblick fragt man, ist natürlich schon fraglich, wer da alles in der SED war und warum der da eingetreten ist, aber in dem Moment, wenn es wirklich so normal erscheint, hinterfragt man es vielleicht auch gar nicht so. Also, verstehst du, was ich sagen will? Die sind ja dann trotzdem eben Repräsentanten dieses Systems, das halt eben auch an der Grenze Flüchtlinge erschießt.
Ja, aber du musst das sehen, also du hast, die große Doktrin von der SED war ja diese meinetwegen Grenzsicherung oder irgendwas oder auch sagen wir die Diktatur der Gedanken und die Meinungsfreiheit unterdrücken und sowas. Das war halt ein großes Ziel. Aber du hast ja mit richtigen Menschen zu tun gehabt. Und von denen hat keiner deine Meinung unterdrückt. Im Gegenteil, das waren wirklich Leute, die kanntest du, also die haben nebenan gewohnt oder die waren deine Arbeitskollegen.
Aber es ist ja nicht gesagt, wenn die Karriere machen würden, dass die nicht auch mal in 5 oder 10 Jahren an so einer Stelle sitzen, wo sie eben dann weitreichendere Entscheidungsmacht haben über das Leben von anderen, als jetzt meinetwegen nur im Betrieb zu sagen, wer jetzt in Urlaub fahren darf.
Ist richtig, aber so mit wirklich Leuten an den Schalthebeln bist du gar nicht in Berührung gekommen. Bei der Ausreise schon. Dann ja.
Aber habt ihr dann an irgendeinem Zeitpunkt mal so, oder macht man das an irgendeinem Zeitpunkt, dass man sagt, okay, der Kleine da unten hängt ja schon irgendwie mit dem Großen da oben zusammen?
Nee, machst du nicht. Jedenfalls, ich hab's nicht so gemacht. Ich weiß nicht, wie viele es andere gemacht haben, aber die meisten denken wirklich, was sagt denn, wenn einer so gekommen ist, von diesen wirklich SED-Leuten, haben gesagt, hört mal zu, ihr müsst das große Ganze sehen und so weiter. Da hast du gesagt, also, sei mal ganz ruhig, halt mal den Ball ein bisschen flach. Also, es gibt auch bei dem großen ganzen Seiten, die wir lieber nicht sehen wollen.
Ja.
Also so konntest du schon sagen. Aber im großen Ganzen hast du mit den Leuten ja wirklich umgehen müssen. Und es waren ja, sagen wir, ganz normale Nachbarn. Es gab natürlich auch Schweinehunde, sagen wir mal so. Aber naja.
Wir haben ja auch vor der Aufnahme drüber gesprochen. Also dieser Vergleich mit der NS-Zeit, der hinkt natürlich immer gewaltig, sobald man den irgendwie reinbringt. Ja. Aber so manche Argumentationsmuster findet man dann doch wieder, dass eben die auf lokaler und Kreisebene, die haben halt einfach so für... Ja, die haben halt auch den Ladendieb gefasst oder so, aber letztendlich haben sie halt doch zu einem großen System gehört, das sie vielleicht selber auch nicht hinterfragt haben, aber sie haben halt trotzdem dazugehört und haben halt mitgemacht und haben halt dieses System am Leben erhalten, indem sie halt laufend neue Mitglieder da vielleicht reingeführt haben oder so.
Also wir reden ja hier über Erscheinungsbild der SED bei den normalen, einfachen Bürgern, wie es angekommen ist und so. Das muss ich trotzdem ein bisschen in Bogen geschlagen zur heutigen. Die Linken heute zum Beispiel machen das genauso. Die machen auf kommunaler Ebene sind die guten, netten Menschen. Aber was an Ideologie dahinter steckt, das geht damit total verloren.
An der Stelle können wir vielleicht tatsächlich, also für das Stichwort ist jetzt vielleicht gar nicht schlecht, da gibt's die Zeitschrift Horch und Guck, die sich mit der, muss ich mal kurz gucken, genau, ist jetzt mittlerweile die Zeitschrift der Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke Leipzig. Und die beschäftigt sich eben auch mit, ja, hauptsächlich mal der Diktatur in der DDR. Und die hat ihr aktuelles Heft auch betitelt, wie viel SED steckt in der Linkspartei. Und das ist wirklich so ein ganzes Themenheft zu diesem, eben zu diesem Komplex. Wie sehr hängt das Alte eigentlich noch nach in der heutigen Linken? Und da gibt es wirklich auch kontroverse Artikel drin. Also ich habe jetzt, also man findet wirklich so auch wirklich so Sichtweisen, die du heute, ja, wo du eigentlich auch so mittlerweile in der medialen Wahrnehmung vielleicht so das Gefühl hast, es hat sich so ein bisschen abgeflaut, aber dann hörst du wirklich so Stimmen, die dann sagen, eigentlich ist es immer noch, ist es immer noch die gleiche Partei, richtig, so im Hintergrund.
Das wollte ich sagen. Also gerade jetzt dieses Erscheinungsbild, sagen, wie sie auftreten, das hat sich ja zu DDR-Zeiten, zu dem heute, eigentlich gar nicht gewandelt. Sie waren, sind nach dem Bürger, sind im, in dem Wohngebiet, in dem Betrieb aufgetreten, als wie wir, die repräsentieren den Fortschritt, wir tun für euch, für die einfachen Bürger, wir tun eigentlich das Richtige.
Man muss vielleicht auch sagen, also jetzt gerade in Zeiten der Großen Koalition sind jetzt manche Anträge von den Linken oder irgendwelche kleinen Anfragen an den Bundestag, sind schon die Fragen, die man sich vielleicht auch manchmal stellen würde. Aber also die sind jetzt tatsächlich in einer Rolle, wo sie eine Opposition machen können, die dann vielleicht auch den Namen Opposition verdient, weil irgendwie alle so das Gefühl haben, es läuft dann immer nur so auf eine alternativlose Politik raus in der Großen Koalition. Aber nichtsdestotrotz hat man manchmal so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil es eben die Partei ist, also oder diese Partei ist, die das macht.
Auch damals zu DDR-Zeiten hat ja die SED nicht, sagen wir mal, wirklich bloß die schlechte Sachen gemacht. Im Gegenteil, die hatte, sagen wir mal, auch wirklich für Kindergärten gesorgt und die hatte wirklich sich bemüht, sagen wir mal, dass die Frauen berufstätig sein konnten. Sie hat für Essen gesorgt, damit es in Schulen wirklich Essen gab. Also die machen schon Sachen, aber das ist ja gerade das große Gefährliche.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber das rechtfertigt, also egal wie viel Gutes die machen, in dem Moment, wo halt an der Mauer jemand erschossen wird, kannst du sagen, musst du eigentlich auf diesen Kindergarten pfeifen, wenn dafür, also diese Rechnung geht natürlich nicht auf, aber kannst du nicht sagen, für jeden Kindergarten würde es werden, ist irgendwie bei einer Mauer erschossen, aber es ist halt trotzdem die gleiche Organisation, die das macht.
Und dir fällt es aber schwer, sagen wir mal, wenn du mit solchen Parteigenossen zu tun hast, denen jetzt zu sagen, hör mal zu, da bist auch du dran schuld, dass die erschossen werden. Dann sagt er, wieso ich? Ich hab dafür gesorgt, dass die hier Essen kriegen, die Kinder.
Ja.
Also ich was zu sagen hätte, da gäbe es das nicht. So ungefähr. Und es muss den Leuten ja auch abkaufen. Aber je höher die steigen, desto mehr müssen sie von ihren Idealen, von ihren, was sie eigentlich mal wollen, auch wirklich aufgeben. Und wenn sie an einer bestimmten Stelle sind, dann bleibt davon nicht mehr viel übrig.
Aber das ist vielleicht ein guter Konflikt, aber ein gutes Beispiel für einen Konflikt. Jemand, der jetzt vielleicht in seiner Stadt feststellt, ich könnte im Kindergarten das und das verbessern, ich habe die Kenntnisse oder so, ich kann es aber nur machen, wenn ich in der SED bin.
Ja.
Was macht der jetzt? Also der jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr darüber informiert ist und vielleicht auch so ein bisschen Einblick hat, wie es dann weitergeht. Was macht der?
Ja, aber eigentlich kann er gar nichts machen, weil das ganze System ist so angelegt, der kann bloß untergehen. Der geht in die SED rein, kann bisschen was bewirken im kleinen Kreis, aber je höher er kommt, desto weniger kann er eigentlich machen.
Oder desto mehr gerät er mit sich selber in Konflikt, wenn es ein guter Mensch ist tatsächlich.
Genau, richtig, aber desto weniger hat er auch mehr Einfluss, weil er muss dann immer mehr sich der Meinung, die vorher gegeben ist, beugen. Also deshalb kannst du da gar nicht mehr machen. Und das war auch der Hauptgrund, weshalb ich nie in eine Partei wollte. Nie im Leben.
Um nicht in diesen Konflikt zu kommen.
Richtig. Ich möchte jederzeit sagen können, das ist meine Meinung und die hat mir keiner vorzuschreiben und ich kann die sagen, wann ich will.
Gleich ist auch der Trugschluss, dass man halt irgendwann in diesen Glauben kommt, um jetzt meinetwegen, ja, mal das Beispiel, den Kindern Schulessen zu geben, das geht nur über die SED. Es geht natürlich nicht nur über die SED, es geht nur in diesem System.
Ja.
Nur über die SED.
Richtig. Und der hat natürlich mehr Einfluss. Der SED ist, der kann natürlich zu seinem Parteileiter gehen und sagen, hör mal zu, da gibt's einen Notstand an der Stelle, den müssen wir ganz schnell abstellen, also sonst, die verlieren wir an Gesicht. Klar. Oder wenn wir das hinkriegen, dann stehen wir auch so da bei den Leuten. Das ist schon eine Möglichkeit, das Bild der SED in den Bürgern nach außen hin gut dastehen zu lassen. Aber um es den Bürgern so gut zu halten, die haben das natürlich erkannt. Die wissen das ja, dass das auch mal wirklich bloß geht, wenn du in der SED bist. Also die wussten schon, dass das ein bisschen Berechnung ist. Und deshalb also jeder, der wirklich seine Meinung haben wollte, oder sagen wir, der wirklich ein bisschen ehrlich war, der hat gesagt, also mit dem System möchte ich nichts zu tun haben.
Umso beachtlicher ist natürlich dann auch, wie es Ende der DDR gekommen ist, dass man halt wirklich dann dieses System dann mal hinterfragt hat und dass es wirklich von den Bürgern ausging, die halt jetzt gesagt haben, sie wollen es jetzt anders machen und jetzt nicht mehr, vielleicht nicht nur ausschließlich mit der SED, sondern aber vielleicht nochmal gucken, was es darüber hinaus noch gibt und vielleicht auch selber mehr Mitbestimmung haben.
Ein Beispiel müssen wir noch sagen, noch, wenn wir gesagt haben, je höher man kommt, desto weniger Einfluss hat man da diesen vorgegebenen Meinungen zu entkommen. Es gibt schon Paradebeispiele, wo es nicht so war. Denken wir an Gorbatschow. Der ist wirklich bis nach oben gekommen und hat dann quasi wirklich einen Bruch mit der bestehenden Doktrin gemacht und hat gesagt, wir brauchen Perestroika und wir brauchen Glasnost.
Hat aber dann auch zum Ende des Systems geführt. Also, ja, das klar. Nach oben gebracht hat. Also, das ist.
Das ist richtig, aber wie ist der überhaupt bis nach oben gekommen? Also, man hätte es schon, das ist wie so ein trojanisches Pferd, wenn du so willst.
Da habe ich mich jetzt zu wenig mit Gorbatschow beschäftigt. Ich würde jetzt mal sagen, er hat, das war jetzt kein lang angelegter Masterplan. Also, wo er angefangen hat, hat er bestimmt nicht gesagt, und in 10 Jahren mache ich dann, löse ich den Ostblock auf.
Nee, ich glaube, das war wirklich so ein Glücksfall. Das war einer von denen, von der ersten Gruppe, wo ich sagte, der war wirklich überzeugt davon, dass das System gut ist und dass er mit dem Kommunismus der Welt was Gutes tut. Und das ist vielleicht bis zum Ende gar nicht aufgefallen, dass der da quasi so ein totaler Gutmensch ist, wenn ich mal sagen darf. Und der war dann oben und wollte jetzt auch mal seine Ideale wirklich umsetzen und hat dabei gar nicht begriffen, dass er damit das System kaputt macht.
In diesen Wendezeiten hört man ja ganz oft jetzt auch, oder habe ich jetzt auch über den Podcast immer ganz oft gehört, es gab ja diesen kurzen Moment, wo man gedacht hat, es gibt so einen Mittelweg. Also wo man jetzt sagen wir mal...
Motrow.
Ja,
er hat so gesagt.
Okay.
Ob es war, wissen wir nicht.
Wo man jetzt mal, also plakativ sagt, man lässt die Mauertoten weg und macht eben nur noch die Schulspeisung.
Ja. Ja.
Also dieses Bild, alle arbeiten irgendwie zusammen und keiner ist jetzt irgendwie sehr viel besser oder sehr viel schlechter als der andere. Aber wir erschießen jetzt vielleicht keine Leute an der Mauer und lassen die Leute vielleicht auch mal in Urlaub fahren ins nicht-sozialistische Ausland. Ja. Diesen Mittelweg, den haben vielleicht viele gesucht, vielleicht auch viele, die in der SED waren und die dann vielleicht auch die Augen verschlossen haben vor dem, was schlecht war.
Das haben ja viele, sagen wir mal, dann später am runden Tisch, sagen wir mal, die bedauert, dass man die DDR quasi aufgelöst hat und nicht einen Versuch gemacht hat, das System zu reformieren. Viele wollten ja einen demokratischen Sozialismus machen, so hieß es ja damals die Floskel. Obwohl das ein Widerspruch in sich ist. Das geht eigentlich gar nicht. Und deshalb, aber viele haben damals, gerade von der ersten Gruppe waren das dann welche, die gesagt haben, wir sind überzeugt, wir wollen was Gutes tun. Die haben versucht, wirklich das Ganze noch zu ändern. Ja, aber es geht nicht zu ändern. Sowas wie die SED ist so eine Diktatur. Es gibt keine demokratische Diktatur. Das geht nicht.
Na, es wäre jetzt keine Diktatur gewesen, was man sich da überlegt hat. Man hätte mal wirklich mal vielleicht ganz neu denken können in dem.
Nein, kannst du nicht. Kommunismus heißt Diktatur des Proletariats. Da kannst du nicht sagen, ich mache. Das ist ein neutrales Thema. Das kannst du nicht rausnehmen.
Auch im Rahmen der Wiedervereinigung, dass du mal sagst, was läuft denn auch schlecht im Westen oder was läuft schlecht im Osten, dass du dann guckst.
Das hätte man machen sollen.
Man muss dem System halt irgendeinen Namen geben. Das hätte dann meinetwegen jetzt auch noch Kapitalismus geheißen. Oder ich sag mal hier, soziale Marktwirtschaft ist ja auch so ein Branding eigentlich, was du dann, oder ist ja nicht so ein ganz so schlimmer Kapitalismus, sagen wir mal. Aber solche Ideen hat man eigentlich nicht die Zeit gehabt, sich die mal zu überlegen. Also
du hättest, sagen wir mal, von dem Wirtschaftssystem nichts übernehmen können. Das ging nicht. Du hättest, sagen wir mal, von dem gesellschaftlichen System nichts übernehmen können. Du hättest einen gewissen Teil vom sozialen System übernehmen können. Das wäre möglich gewesen. Aber auch nicht alles.
Ja, wobei ich glaube, das klingt immer so einfach, man hätte das vom sozialen System.
Ja.
Das war halt, vieles war halt durch die Menschen eigentlich das soziale System, weil die halt in der gleichen Zwangslage waren und deswegen viel gemacht haben. Also das, was man heute vielleicht als Ostalgie beschreibt, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl entstand eben aus dieser Notlage heraus. Und du kannst nicht sagen, wir retten die Notlage irgendwie rüber, damit dann alle noch irgendwie gut zusammenarbeiten. Aber so dieses, sobald halt jeder alle Möglichkeiten hat, ist er auf den nebendran vielleicht gar nicht mehr angewiesen, der jetzt nicht mehr in der gleichen Notlage ist.
Aber es trifft nicht bei Notlagen. Zum Beispiel, wir haben es auch schon gehabt in unserem Podcast, nehmen wir nur das Bildungssystem. Das hat in der DDR gut funktioniert. Wunderbar. Die haben wirklich gute Leistung gehabt. Die Leute waren wirklich gebildet, die da rausgekommen sind. Die konntest du wirklich nehmen.
Gut, ich sag, also damals vielleicht auch nicht den Einblick, wie es heute überall ist. Aber wir haben ja auch Leserbriefe bekommen oder Post bekriegt von Leuten, die sagen, also das Schulsystem heute ist vielleicht auch nicht perfekt, aber an vielen Stellen vielleicht schon fortschrittlich und es gibt auch jetzt engagierte Lehrer, die jetzt was Neues versuchen.
Aber hier, was mich zum Beispiel stört, ist hier dieses föderalistische Schulsystem. Das stört mich. Hätte man dieses zentralistische Schulsystem, was ja gut funktioniert.
Also gut, auf so großer Ebene da.
Auf großer Ebene, zum Beispiel zentrales Abitur oder zentrale Lehrpläne. Wenn man das sich übernommen hätte, das hätte.
Ich wollte jetzt nur mal dazu sagen, dass wir jetzt nicht sagen wollen, das Schulsystem in der DDR.
Nein,
besser, da haben wir besser gelernt und alles war schön.
Nein, das will ich nicht sagen.
Weil das führt dann immer leicht zu den Vorwürfen, die dann manchmal kommen.
Genau.
Aber klar, so grundüberlegend, das meine ich ja. Das hätten wir in so Zeit des runden Tisches, hätten wir mal überlegen können. Das kam natürlich im Westen dann auch durch die Erfahrungen mit dem NS-Regime und so. Und wir wollen jetzt kein zentrales Bildungssystem, aber vielleicht ist ja irgendwann mal auch an der Zeit, dass man sagt, man guckt sich's nochmal an und in anderen Ländern funktioniert's jetzt auch, ohne dass die jetzt gleich zurückfallen in irgendwelche diktatorischen Bildungssysteme.
Gut, du könntest es eigentlich nicht machen, sag mal. Damals, denke ich mal, musste wirklich vieles schnell gehen, weil sonst wäre die Chance verpasst worden, das zusammenzuführen. Du konntest es eigentlich gar nicht machen und du konntest nicht hinsetzen, aber jetzt gucken wir uns mal ein halbes Jahr lang das Bildungssystem an, jetzt gucken wir uns ein halbes Jahr lang mal das an und das und das, das und dann gucken wir, was wir gebrauchen können. Ging gar nicht.
Ja.
Nee, also war eben so.
Gut. Ich würde sagen, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, aber ich glaube, wir haben auch für so einen ersten Eindruck zum Thema SED, wie das sich so angefühlt hat, mit der SED zu leben, ganz gut abgebildet. Ich habe die Folge jetzt mal bewusst auch SED 1 genannt, weil ich denke, da kann man noch von vielen anderen Seiten auf das Thema zusteuern, vielleicht auch mit Leuten, die in der SED waren. Das würde ich auch gerne mal machen.
Ja.
Und vielleicht auch mal aus so einem politikwissenschaftlichen Hintergrund vielleicht da auch noch mal so ein bisschen einordnen, wie die SED wahrgenommen wurde. Also das wären vielleicht mal noch so Themen, die man in dieser SED-Reihe noch machen könnte. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für die jetzt 40 Minuten zur Einstimmung auf das Thema SED. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und für die vielen Kommentare, die uns jetzt wirklich auch in den letzten Monaten erreicht haben, auch zu ganz alten Folgen. Das finde ich dann immer auch noch toll, wenn auch die alten Folgen dann immer noch regelmäßig gehört werden oder jemand schreibt, dass er jetzt von vorne angefangen hat, alles zu hören. Habe ich jetzt auch in Berlin ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ja, sie haben das erst vor 3 Wochen entdeckt und haben jetzt schon mal alle Folgen nachgehört. Da habe ich gedacht, was haben die denn in 3 Wochen sonst noch gemacht? Aber natürlich ganz großartig und vielen Dank auch für Flatterklicks wie immer und hauptsächlich auch Weiterempfehlungen. Das ist immer ganz toll. Das sehe ich immer auf Twitter, wenn dann mal so eine Benachrichtigung kriegt, dass jemand auf jemanden antwortet, der nach Podcast-Empfehlungen fragt, dann freue ich mich immer, wenn wir da dabei sind. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt oder auch noch Gesprächspartner zu diesen Themenvorschlägen, da würde ich mich auch sehr freuen. Denn, ja, wie gesagt, wir können nicht alles abbilden und vielleicht auch nicht alles in der Tiefe abbilden. Und da wäre es wirklich schön, wenn auch Gesprächspartner zu eben solchen Themen, wie wir es heute behandelt haben, nochmal ihre eigene Meinung dazu bringen könnten oder ihre eigenen Erfahrungen vor allem. Gut, hast du noch?
Ne, das war ich.
Letzte Worte, letzte Grüße.
Nein, das war gut so. Also hat mir gefallen. Wir haben schon einiges beleuchtet, denke ich mal. So aus meinem privaten Leben, wie ich gesehen habe, ist wirklich subjektiv, sage ich gleich dazu. Andere mögen es anders sehen. Das werden wir dann bei den anderen Gesprächspartnern sehen.
Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare und Ergänzungen zu dieser Folge. Schreibt mal, was ihr über das Thema denkt.
Ja, und wir antworten auch, wenn ich noch was ergänzen kann.
Genau, wir kommentieren dann auch zurück. Dann vielen Dank an alle und bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.